ja schon zum zweiten Mal beim Labor zu Besuch ist, Nele Heise. Ja, genau. Schließen sich gerne noch an. Medienforscherin an der Universität Hamburg. Sie ist Expertin für Journalismus in Zeiten des digitalen Wandels. Und ihr Thema sind heute die Podcasts. Sie wird uns gleich erzählen, was wir von Serial und Co. und anderen Formaten noch lernen können. Und während sie sich hier einloggt, ich gerade noch mal, genau, ich denke, Sie haben auch 10 bis 15 Minuten vorbereitet, so um den Dreh. So um den Dreh, dann würde ich sagen, dann machen wir danach noch mal eine Fragerunde und dann noch mal eine kurze Verschnaufpause von etwa 5 Minuten, bevor wir dann in die Abschlussdiskussion gehen. Ich kann noch mal dazu aufrufen, vorher sich entweder Notizen zu machen oder hier sich jetzt schon mal was zu überlegen, damit wir gleich alle noch mal unsere Geister wecken und hier nicht dem Informations-Overload verfallen.
So, jetzt bräuchten wir hier noch eine kurze Ansicht. Drücke. Ja, da bin ich schon.
Passt, alles klar.
Der Wahnsinn. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und dafür, dass ich nochmal wiederkommen durfte und ich hier nicht Hausverbot bekommen habe nach dem letzten Mal. Nein. Ganz kurz zu mir, Nele Heise. Ich bin nicht mehr an der Uni Hamburg, sondern als nicht schlimm freie Forscherin im Moment unterwegs, komme aber aus der freien Radioszene. Also vor 10, 15 Jahren hatte ich meine eigene Kinderradiosendung und habe auch mal die Redaktion des Spießer Thüringen geleitet, also habe durchaus den journalistischen Background und auch das Interesse, dass das Radio im digitalen Zeitalter ankommt. Und im Moment arbeite ich so ein bisschen parallel an einem Promotionsprojekt zum Podcasting, technisch-soziale Rahmenbedingungen, vor allen Dingen im deutschen Raum. Nun geht es ja heute so um den Aufhänger, nämlich Serial. Also Serial sozusagen der Podbuster, der Blockbuster unter den Podcasts gewesen im letzten Jahr, der wirklich irgendwie alle Rekorde gebrochen hat, unheimlich viele Preise gewonnen hat eben auch. Und sozusagen von vielen gelobt wurde für seine neue Art des Audiojournalismus und eben auch als neuer Benchmark für Qualität im Audiojournalismus hergehalten wurde. Und wie das so ist, also aus solchen Erfolgsformaten, ich glaube im Februar oder so hatte Serial 68 Millionen Downloads, das muss man sich mal vorstellen, entsteht natürlich gerne mal so ein Hype und ich als Forscherin, ich bin sehr skeptisch gegenüber dem Hype, weil das häufig eben so eine Aufblähung ist und dann vielleicht so ein bisschen die Reflexion der Ursachen und der Folgen so ein bisschen verloren geht. Das heißt, man kann sich das mal angucken in den USA, die Edison Research Studie, die dieses Jahr zur Podcast-Nutzung herausgegeben wurde, hat eben gezeigt, Serial Podcast kennen, tun den 10%. Wer kennt den Serial Podcast hier? Ja, doch irgendwie alle. Wer hat ihn wirklich durchgehört?
Yes.
Na, das ist schon wieder. Okay, alles klar. Herr Büttner, der schlägt hier die Bresche für Serial. Aber da sieht man auch, also da tatsächlich zugehört haben eben auch nur 3% dann von den Befragten. Dann jetzt mal in Deutschland geguckt, ja, Hype durch Serial, aber im März 2015, WDR 5 stellt viele seiner oder einige seiner Podcasts ein, es hat auch einen kleinen Aufruhr gegeben, Stefan Niggemeier war ziemlich sauer und da kann man sich natürlich fragen, okay, ist das denn jetzt bitte die Haltung zum Thema Podcasts in Deutschland unter dem Vorzeichen von Serial, also um den Hype mal ein bisschen die Luft rauszulassen. Ja, aber ich sage auch beliebte Hype, denn natürlich gibt es auch viele Dinge, die dafür sprechen, dass da durchaus was dran ist. Und Serial ist ja aus dem Hause NPR, wo eben auch This American Life rauskommt, das ja schon lange eigentlich für sehr erfolgreiche Podcasts steht und eben auch eine globale Hörerschaft erreicht, die dort eben schon länger viele gute Arbeit machen. Und so ist es nicht weit hergekommen, dass eben im letzten Jahr zum Beispiel Gimlet Media ausgegründet wurde ein Start-up, was eben auch ein immenses Funding hat und die sich ausschließlich auf die Produktion von Podcasts in den USA konzentrieren. Und da eben auch sehr erfolgreich sind mit verschiedenen Angeboten und unter anderem, habe ich gelesen, 2 Millionen Werbeeinnahmen erwarten und eben dort auch auf dem Backing durch Funding Unternehmen, aber auch durch die User eben aufbauen. Dann, das ist fürs Radio wahrscheinlich echt ein Tiefschlag, ehrlich gesagt. Dieses Jahr beim sehr renommierten Third Coast Festival, was ja so ein bisschen als das Sundance der Radioszene oder Audioszene gilt, haben das allererste Mal eben die Podcaster mehr Preise abgeräumt. Und hier in der Mitte sieht man auch mit der Brille, das ist Sarah Koenig, die der Host oder die Frau, die Stimme hinter Serial Season 1. Also, da kommt was. Und hier auch noch interessant, Welcome to Night Vale, ein sehr beliebter Podcast, der viel im Bereich, was fiktionales Storytelling mit Podcasting angeht, also in einer fiktionalen Radioshow in einer fiktionalen Stadt spielt und sehr, sehr viele Hörer begeistert. Und eben auch schon in Berlin waren die auf Tour und haben hier eben auch Leute erreicht. Die produzieren jetzt einfach mal ein Buch. So, das heißt also Podcasting aus dem Netz, aus dem Feed in die Bücherregale. Und auch das sehr renommierte Neiman Lab widmet sich eben jetzt seit einem Jahr, glaube ich, gibt es in einem Newsletter, wo es nur um Podcasting, um Podcast-Themen geht. Hotpot nennt sich das. Das heißt, sie stehen ja viel für Innovation und die fangen quasi das Thema Podcasting jetzt auch wieder ein in dieser ganzen Welle. In Deutschland ist es tatsächlich auch so, dass die Nutzung vom Podcast sich eben tatsächlich vom letzten Jahr quasi verdoppelt hat, auf 13% zumindest bei der seltenen Nutzung. Und das ist, wenn man alle Audioangebote im Netz anschaut, die dort abgefragt werden, die größte Zunahme. Das heißt, spricht schon dafür, dass ein bisschen was passiert. Bei der täglichen Nutzung ist es leider immer noch recht gering, aber da muss man sagen, hier die Audios von Radiosendungen zeitversetzt, die spielen quasi bei der täglichen Nutzung überhaupt gar keine Rolle. Dafür die Podcasts schon ein bisschen mehr. Und gerade rechts 14- bis 29-Jährige, die nutzen das schon regelmäßiger auch täglich. Also das heißt, es ist vielleicht eine Zielgruppe, die das schon viel eher verinnerlicht hat. Und ich gehe nochmal zurück, steht natürlich 2% tägliche Nutzung vom Podcast, steht für 1,3 Millionen Menschen. Und aber auch in Deutschland ist Serial natürlich recht erfolgreich gewesen. Also jetzt gerade nochmal geguckt auf den iTunes-Charts, immer noch auf Platz 79 und das über ein Jahr nach Erscheinen. Ja, was sind eigentlich so ein paar Lerndinge, die man von Podcasts mitnehmen kann? Ich rede jetzt vor allen Dingen welche, die eben nicht aus dem Radio rausfallen. Das ist klar, das ist jetzt hier meine Perspektive, eher Podcasts als Netzmedien zu betrachten. Da sind so die Klassiker, die ja auch die Radio Lab angeht, Produktion von Metadaten, ein anständiger Player ist auch bei Podcasts wichtig und das Ganze als Webaudio zu denken. Mal ein Beispiel aus Deutschland von Christian Grasse, der den Systemfehler-Podcast herausgibt. Eigentlich mal ein sehr schönes Beispiel, was man alles machen kann. Leider erst eine Episode, aber das ist sozusagen das Embedding auf der Webseite, die ansonsten sehr einfach gehalten wurde. Und hier haben wir den Player, der ist natürlich Soundcloud-Player in dem Fall. Und was halt ganz wichtig ist, unter der Folge haben wir ein Transkript von allem, was da passiert. Wir haben verschiedene Medien, also auch YouTube-Links, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Auch andere Podcast-Folgen, die mit dem Thema resonieren. Es ging in dem Falle um den ersten Computer-Bug sozusagen. Eine Musik-Playlist, alles CC-freie Musik, also auch das nochmal sehr netzmedial gedacht und eine Fotogalerie. Auch da sozusagen eine Verwebung zwischen Text, Bild und vor allen Dingen natürlich das Erzeugen von Auffindbarkeit von Audioinhalten. Das ist ein sehr schönes Beispiel, und zwar ist das der Podcast Formfunk von Matthias Gieselmann, der, glaube ich, in Karlsruhe sitzt, ein Kommunikationsdesigner ist und dessen Webseite für seinen Podcast einfach Kunst ist, wie ich finde. Und da sieht man auch alles, Chaptermarks, ein Player und schöne Bilder. Und er spielt sozusagen auch mit einer völlig neuen Idee davon, was eine Webseite zu einem Podcast sein kann. Aus Deutschland. Also ich kenne kein Beispiel aus Amerika oder so, oder aus den USA, die was Ähnliches probiert haben. Deswegen zeige ich das hier. Natürlich Webaudio, was passieren kann, wenn man Podcast-affine Menschen mit Programmierern, Entwicklern, mit Leuten, die aus dem Radio kommen und am Netz weiterarbeiten, denkt, Zeigt, glaube ich, der Audio-Hackathon ziemlich gut, der dieses Jahr stattgefunden hat im September. Und da sieht man auch nochmal, hier unten sind so ein paar Projekte, wer sich das angucken möchte, auf die Seite schauen, was eigentlich passiert, wenn man mal aus dem Netz herausdenkt und vielleicht auch weiß um all die Dinge, die man beachten sollte, wenn es um Audio im Netz geht, aus so einer Perspektive der Produzierenden heraus. Da sind wirklich ganz schöne Projekte dabei, die, glaube ich, auch teilweise weiterentwickelt werden. Aber das kann man sich dann dort anschauen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was man beim Podcast hören auch lernt, es braucht so eine Art Hör-zu 2.0, also auf die Inhalte hinweisen, das wisst ihr ja auch selber. Das ist mein Lieblingspodcast, Comic. Wie kommt man also auf die Inhalte, wie bringt man die Leute dazu? MPR One wurde ja schon genannt. Ein Schritt weiter geht ja noch Earbud FM, sozusagen ein Guide zu tollen Podcasts im Netz. Und das ist eben diese Idee des Kuratierens nochmal weitergedacht, nämlich nicht nur auf MPR-Inhalte zu beziehen, das Ganze, sondern tatsächlich auch die Hörer zu befragen. Also es sind nicht nur Empfehlungen von Redakteuren oder von Podcastern dabei, sondern auch von Hörern, die eben mal erzählen, warum bestimmte Podcasts für sie total toll sind und was die mit denen machen. Und es ist nicht nur auf dieses Radioangebot quasi zugeschnitten. Und das finde ich jetzt, ich habe immer einen Claim oder eine Forderung an das Deutschlandradio, wenn ihr sowas macht, dann könnt ihr einen richtigen Meilenstein setzen, indem ihr eben auch genau so etwas macht. Nicht nur die Radioinhalte, sondern auch andere Podcasts mit reinholen. Und da gibt es viele. Ah, also Boris hat mit der BBC gesprochen. Da kannst du mir gleich noch was von erzählen. Ja, Thema Podcast-Abonnements. Also, weil, wie kommen die Leute eigentlich daran? Da sieht man nämlich eigentlich schon ein Problem. Wir müssen die irgendwie anders kriegen als über das Abo, weil die IDZDF-Online-Studie zeigt, die meisten abonnieren das gar nicht. Oder sie wissen vielleicht nicht, dass sie es abonniert haben oder wissen vielleicht gar nicht, wie das geht. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wie funktioniert das dann eigentlich? Wie kommen die denn dahin? Also, kuratieren, das ist auch der Schluss oder ein Fazit aus der ARD/ZDF-Online-Studie, ist tatsächlich eigentlich eine Schlüsselkompetenz heute. Das gilt auch für Radioansager, die mal auf einen Podcast hinweisen. Ich glaube, ein Podcast, der das sehr erfolgreich macht, ist ja eine Radiosendung, nämlich Sanft und Sorgfältig, die tatsächlich immer wieder auch über ihren Podcast sprechen und auch ihre Podcast-Hörer als die lustigen Nerds bezeichnen und so. Das ist halt eine Form, die natürlich irgendwie intermedial, crossmedial wirkt, ja, also wenn man so ein paar Begriffe aufgreifen möchte, aber das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Bildet Banden, Netzwerke und Austausch. Es ist sehr schön, dass hier so ein Event stattfindet. Erstmal vielleicht, was Netzwerke bedeuten. In den USA wahnsinnig erfolgreiche Podcasts sind eben Zusammenschlüsse und Netzwerke aus verschiedenen Akteuren, die sie eben dieses ganze Marketing auch übernehmen und die wechselseitigen Verweise. In Deutschland gibt es natürlich auch viele Initiativen, die so aus der Community herauskommen, die eben auch so einen Vernetzungsgrad aufweisen. Ganz verschiedene Dinge, hier das Sendegate zum Beispiel ist eine Podcast-Community, das heißt, da wird ganz viel auf Austausch und wechselseitige Unterstützung gesetzt und ich glaube, Markus, du hast ja vorhin angedeutet, eben die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteursgruppen, mit Entwicklern, mit Social-Media-Managern, was auch immer, wie man da so im Team hat, ist eben auch ganz wichtig und die Podcast-Community lebt das sehr gut vor, weil sie recht barrierefrei und offen für so Austausch ist. Und was ich besonders toll finde, jetzt ist der Boris Bittner hier auch noch auf dem Bild, dass er dieses Jahr nicht nur beim letzten Workshop im Mai eben Podlove Podcaster Workshop hier in Berlin dabei wart, sondern dass du auch dieses Mal darüber geredet hast, was das D-Radio Lab macht. Das ist erstmal ein ganz tolles Zeichen für die Podcast-Community. Hier gibt es auch ein Interesse an einem Austausch. Und ich glaube, ihr selber habt ja auch total viele Impulse mitgenommen aus dem Gespräch dort mit Entwicklern und so weiter. Vielleicht nochmal so ein inhaltlicher Punkt. Podcasts sind persönliche Medien. Und ich glaube, wir erleben vielleicht jetzt sowas wie so eine neue Ära gesprochenen Audios. Und zwar finde ich ganz schön, was Tim Pritlove, der 10-Jähriges mit seiner Metaebene jetzt begeht im Moment, und sich ja sehr viel fürs Podcasting auch getan hat in Deutschland, der sagt eben, für ihn sind Podcasts das persönlichste Medium überhaupt. Einmal für ihn auch als Produzent, also was bringe ich mit in einem Podcast, in ein Angebot an Haltung, aber an zulässiger Subjektivität natürlich auch und was ist die Authentizität, die dahinter steckt und das auch etwas ist, was die Hörer total anfixt in der Regel. Also das vielleicht nochmal so als ein Punkt, was vielleicht auch Erfolg von Podcast-Formaten ausmacht. Es gibt hier dieses schöne Buch von Jessica Abel, die versucht, einmal nachzuhorchen, was eigentlich den Erfolg der amerikanischen Podcasts ausmacht, was für eine neue Art von Storytelling sich dort auftut, was für neue narrative Formen und Techniken sich da ergeben. Und den gibt es übrigens auch als Podcast, dieses Buch, kann man nachhören. Und hier bis hin zu The Storm, also einer sehr persönlichen Geschichte, eine sehr persönliche Erzählform gefunden. Und zwar hat die Redakteurin, die Journalistin hier mit einem ehemaligen Partner gesprochen über dessen Erfahrung mit Kindesmissbrauch und dort eben am Tisch gesessen, zugehört, wie er mit seiner Mutter darüber spricht, was natürlich etwas ist, was man im Radio vielleicht so nie hören würde, aber was eine unheimlich intensive Auseinandersetzung, eine Nähe und eine Intimität und vielleicht auch einen Perspektivwechsel ermöglicht, den das Radio so in wenigen Formen kennt. Das heißt, wir sind ganz nah dran beim Hörer mit diesen Angeboten. Es findet eine Reflexion statt, es findet auch eine Intimität statt und auch eine Sozialität in der Regel. Also der Austausch zwischen Podcast-Machern und Hörerinnen ist, glaube ich, ein ganz besonderer in der Regel und wird auch häufig sehr gelobt. Das ist meine ehemalige Chefin am Hans-Bredow-Institut, die sich beschwert, dass ich sie nicht vor dem Suchtpotenzial von Podcasts gewarnt habe. Das sei hiermit jetzt getan, aber das ist eben auch diese Bindung und diese Nähe, die eben zu den Macherinnen und Machern entsteht und dieses Gespräch und dabei sein, das kann eine Sucht in Sogwirkung entfalten und ich glaube, bei Serial haben wir das auch sehr gut erlebt. Und auch nochmal Tim, der eben sagt, aus seiner Sicht ist eben dieser persönliche Bezug wirklich auch dafür verantwortlich, dass ein gewisser Mangel an einer Haterkultur eben zu sehen ist in der Podcast-Community. Viele Leute, die bloggen und auch einen Podcast haben, sagen, das Feedback in dem Podcast ist wesentlich positiver, ist wesentlich persönlicher und wesentlich stressfreier und tatsächlich auch eine Möglichkeit zur privaten Kommunikation miteinander. Meine Botschaft nochmal. Hört auf die Hörerin, denn die wissen Bescheid. Ich glaube, vieles hast du ja eben auch schon angesprochen mit heute plus. Ich habe vorhin mal gefragt, oder die letzten Tage, was soll ich denn mal mitnehmen? Ich wünsche mir immer das Gleiche. Rundfunk soll das Abonnieren für Hörerschaft öffentlichkeitswirksam angehen. Das hatte ich eben angesprochen. Das ist wirklich so. Wir haben gesehen, das Abonnieren ist ein Problem. Tine Nowak ist eine Podcasterin, hat mir das gesagt, so als Hörerin. Sandra Müller, auch eine freie Hörfunkerin, hat einen ganz tollen Blogbeitrag darüber geschrieben, nämlich ihre Wünsche als Hörerin und natürlich auch als jemand, der weiß, wie man das macht. Also sie hat das schon viel besser fast formuliert, was eigentlich das Radio so können sollte online. Aber sie hat es bewusst auch als Hörerin formuliert. Und ich selber habe jetzt vor anderthalb Wochen auf dem besagten Podcaster-Workshop auch nochmal versucht einzukreisen, was eigentlich die Hörer was die ausmacht, was die Besonderheit des Podcasts hören aufmacht. Das ist jetzt hier eine regelrecht schamlose Selbstbeweihräucherung. Aber das ist einfach nochmal der Kürze der Zeit geschuldet. Und das ist erst recht total eigennützig, nämlich macht mehr Publikumsforschung. Qualitative Forschung. Wir haben vorhin über Daten, über Statistiken, Downloadzahlen und so weiter. Es sagt nichts darüber aus, was die Leute wollen. Gar nichts. Das ist ein quantitatives Datum. Wir wissen, verstehen nicht, wo die Leute das mit sich rumtragen, was sie damit verbinden, was das Besondere ist. Das heißt also mehr reinhorchen und auch wirklich strategisch das angehen, wäre, glaube ich, total sinnvoll. Und das ist so ein Takeaway auch von den Podcasterinnen und Podcastern, weil die kennen ihr Publikum in der Regel sogar ganz gut und, glaube ich, erleben das auch als eine positive Erfahrung in der Regel. Ja, mehr dazu habe ich geschrieben auf einer Seite, die ich nachher gerne noch mal rumschicke für das SWR2-Radioblog. Da stehen auch noch ein paar Links dabei. In diesem Sinne, ja, Columbo, nur noch eine Sache. Es gibt eine Sache, über die bei Serial quasi nie gesprochen wird. Es ist schockierend, aber das sind fast alles Frauen. Ich glaube, wenn wir etwas mitnehmen können daraus, ist, dass Podcasts auch eine Möglichkeit sind, Vielfalt im Radio oder in journalistischen Angeboten oder was auch immer, sich einfach mal zu trauen, selber König. Das sind ihre Perspektiven darauf. Das ist ihre Stimme gewesen, die, glaube ich, ganz viel zum Erfolg beigetragen hat. Und dieser Mut zur Offenheit und Transparenz und auch zur Reflexion, der vielleicht eine andere Art und Weise ist, wie wir über die Welt berichten können. Und das geht raus an die Damen, die sich an vielen Stellen vielleicht manchmal mehr Involvement wünschen. Und ich glaube, da kann absolut auch Innovation entstehen und mehr Vielfalt. Das ist ein Takeaway von dem Podcast. Und das war meine kurze Präsentation. Vielen Dank.
Oder auch nicht so kurz.
Praktischer ist dann.
Sieht auch besser aus.
Genau. Ja, Sie haben es jetzt zum Schluss nochmal eindrücklich gesagt, Personality ist ein ganz wichtiger Faktor bei den Podcasts. Jetzt haben wir ja im Angebot erstmal das, was wir eigentlich für linear produzieren. Wie würden Sie sich denn als Hörerin und als Medienforscherin wünschen, dass wir da mehr Personality reinbringen in das, was wir sowieso produzieren?
Naja, das eine ist, glaube ich, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen auch dem eigenen Anspruch natürlich der Seriosität und so weiter geschuldet, auch des öffentlich-rechtlichen Versprechens auf Qualität und so weiter, dass natürlich die Podcasts, also was man da oft hört, ist, oh Mist, der Stream geht gerade nicht oder sowas. Also das ist, macht es natürlich auch total authentisch, aber es ist also eine gewisse Fehlerkultur, ja, also für viele gehört es auch schon irgendwie dazu. Ich glaube, es ist auch dieses Subjektive tatsächlich, auch meine Meinung vertreten, also ich glaube, der Sog vieler Podcasts, die oft so als Laber-Podcasts bezeichnet werden, also wo Leute sehr lange miteinander reden, und ich glaube, ein Radiomacher, der würde denken, oh Gott, Hilfe, wer hört das dann eigentlich? Ja, man kann Pause drücken, das ist das eine, man kann es an verschiedenen Orten hören, aber das sozusagen dieses Gespräch und das Dabeisitzen und Zuhören, wie sich Meinungen entfalten, wie sich vielleicht auch ein Streit stattfindet. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, und ich glaube, viele Menschen haben auch das Bedürfnis, Meinungen zu hören oder sich daran abzuarbeiten oder irgendwie in Beziehung dazu zu setzen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, Personality, ja, das kann man gar nicht irgendwie aufpropfen auf irgendwas. Es gibt ja viele interessante Personen im Radio. Also ich bin immer, die schönsten Konferenzen für mich sind die mit den Radioforschern, weil die einfach gut drauf sind in der Regel und was zu erzählen haben und erzählen wollen, so, ne? Und ich glaube aber, diese Einschränkung und auch diese Taktung, dass man vielleicht dann Formate hat, die 2 Minuten gehen oder maximal 3 Minuten oder so, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Korsett. Und es gibt auch recht viele oder einige Journalisten in der Podcast-Szene, die tatsächlich das Medium auch nutzen, um mehr anzubieten von den Sachen, die sie eh schon produzieren. Also dann ein Stück produzieren für den Hörfunk und das längere Interview, wo mehr Raum ist für Fragen, wo auch mehr Raum ist für den Interviewgast, sich irgendwie zu zeigen, oder die Gästin. Das sind alles so Wege, glaube ich, wie man das nahbarer kriegt. Und es ist auch wieder diese Kultur des Erreichbarseins oder Ansprechbarseins, die, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, welche Haltung man verkörpert oder auch da wiedergibt oder wie man interagiert. Also es gibt so Studien zu Wissenschaftspodcasts zum Beispiel, wo sich gezeigt hat, dass die Hörer eigentlich am meisten soziale Aspekte schätzen. Also dass dann nochmal ein Forum ist, wo ein Gespräch entstehen kann, wo dann vielleicht sich auch wieder andere Experten finden und so weiter. Das ist dann eher so eine Frage des Medienwechsels. Kommt man von mobil recht schnell auf den Kommentarbereich oder so? Aber das sind alles so Aspekte, die, glaube ich, wo Podcasts schon ein bisschen mehr voraus haben, dem linear produzierten Radio. Wobei das auch sehr erfolgreich ist. Also das muss man ja dazu sagen, viele der Angebote. Mhm. Aber es gibt eben noch eine ganz andere Audiowelt, die auch tolle Formate hervorbringt. Mhm. Das glaube ich auch nochmal so ein Punkt.
Ja, bitte.
Ja, Nele und ich und auch der Boris, wir haben uns ja glücklicherweise auf dem Podlove-Workshop kennengelernt und also das erste Mal offline. Lena, an dich nochmal eine Frage. Ich bin Fan von Gesprächen, Dialog und so weiter, aber hast du eine Idee für ein erstes konkretes Projekt, wo man mit Podcastern aus der freien Szene und öffentlich-rechtlichen in einem coolen Format zusammenarbeiten könnte und danach auch nicht nur ein tolles Gespräch hätte, sondern ein Ergebnis? Hast du da eine Idee?
Wenn ich dir das jetzt verrate, dann habe ich ja mein Auskommen die nächsten 10 Jahre nicht gesichert. Nein, Quatsch. Nein, ich bin ja auch selber keine Podcasterin. So, ich kann nur wiedergeben, was mir gefällt. Mir gefällt spontanes Gespräch mit klugen, lustigen Leuten, mit Leuten, die über sich selber lachen können, die auch mal querdenken können oder die sich auch mal in der Wolle bekommen können. Und ich glaube, das können aber Radiojournalisten genauso. Ich glaube, es ist vielleicht nochmal so dieser mega Anspruch des korrekten, der korrekten Aussprache und so weiter, die natürlich aber eigentlich auch eine Barriere vielleicht manchmal darstellen kann. Also ich glaube auch so ein Deutschlandfunk beispielsweise, die wirken ja auch oft sehr super seriös und so weiter und für die wäre das gar nicht optimal, wenn das im Angebot sowas laufen könnte, aber dafür ist das Netz ja da. Also hier auf meinem Laptop steht irgendwo im Internet ist immer Platz und das sehe ich auch so. Also da ist Platz für lineare Podcasts, die on demand gehen, da ist Platz für Podcaster, die das so in die Welt setzen, wo man sich dann findet, vielleicht am ehesten über Themen. Also ich habe jetzt letzte Woche am KIT in Karlsruhe über Wissenschaftspodcasts gesprochen und dort ist auch sehr viel Interesse gewesen von den Leuten, die eben Wissenschaftsjournalisten ausbilden, die für die Podcasts jetzt erstmal eine Neuentdeckung quasi sind, warum auch immer, gibt es ja schon 10 Jahre, aber dass man so erlebt und sieht, dass ein paar Formate tatsächlich auch funktionieren und ich glaube, da kann man das Know-how des Journalismus, des Radio Journalismus tatsächlich auch mit der mit vielleicht der Barriere oder mit dem Zugriff von Podcastern gut verbinden. Mhm. Also der, glaube ich, noch eine andere Neugier oder irgendwie eine andere Denke teilweise.
Und Zugang auch zu den Themen.
Richtig, genau. Mhm.
Ja.
Ich habe eigentlich keine Frage, sondern Hinweise, muss gleich weg.
Ah, alles klar. Das können wir gerne machen. Alles klar, gut. Dann können wir ja vielleicht noch andere Aspekte des Podcasts mit aufgreifen, Plattformen etc. Gut, ja. Dann bitte ich nochmal alle Gäste hier vorne Platz zu nehmen.
Soll ich irgendwas Neutrales auf den Schirm tun?
Ja, das wir können sonst auch neutral ausmachen, weil ich glaube, sonst, wenn wir hier sitzen, ist der Beamer auch sehr...
sehr gut, dann vorne. Lassen wir es so.
Gut, genau. Ja, mit den Mikros müssen wir so ein bisschen haushalten. Genau. Ach, jetzt haben wir ja, komm, gut, prima. Ja, Sie müssten sich vielleicht das Mikro teilen, wenn das zumutbar ist, sonst halte ich ab und zu eins rüber.